SWR 2 Forum.
Die gespaltene Insel. Wie verlässt Großbritannien die Europäische Union? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Gestern hat das britische Parlament mit überwältigender Mehrheit den Vertrag mit der Europäischen Union abgelehnt. Der historischen Niederlage folgt heute Abend ein Misstrauensvotum gegen Theresa May und ihre Regierung. Unbeschadet davon muss die Premierministerin dem Unterhaus am Montag erklären, wie es jetzt weitergehen soll. Zur Diskussion stehen nun noch ein harter Brexit, gar kein Brexit, Neuwahlen oder ein zweites Referendum. Aber für keine dieser Lösungen gibt es eine Parlamentsmehrheit. Die Uhr tickt. Ende März verlässt das Vereinigte Königreich die Europäische Union. Für eine Verlängerung der Frist oder Nachverhandlungen bräuchte es das Einverständnis der EU. Selten war in der Geschichte eine Situation so verfahren wie diese. Dazu diskutieren Professor Dr. Rüdiger Görner vom Zentrum für britisch-deutsche Kulturbeziehungen mit Sitz in London, die Journalistin Anne McElvoy vom britischen Nachrichtenmagazin The Economist und Dr. Gustav Seibt. Er ist Historiker und Publizist bei der Süddeutschen Zeitung. Es schwirrt einem ja ein wenig der Kopf, die Ereignisse überschlagen sich und doch kommt Britannien nicht voran. Um das mal zu illustrieren, möchte ich ein Zitat von Ihnen, Herr Seibt, vorlesen. Es stammt vom Dezember, als das Unterhaus schon mal über den Brexit-Deal mit der EU debattierte. Zitat: Wenn am Dienstag das Unterhaus abgestimmt hat, wird man vielleicht immer noch nicht wissen, in welcher Form Großbritannien die Europäische Union verlässt. Zitat Ende. Das ist also einen Monat später immer noch gültig, Herr Seibt. Und in einem Monat vielleicht immer noch?
Ja, es ist nicht auszuschließen. Also die Situation ist völlig unkalkulierbar. Und alle in Europa flehen die Briten an, zu sagen, was sie jetzt eigentlich genau wollen. Das ist, glaube ich, das Problem, bevor man irgendwas weiteres prophezeien kann.
Frau McElvoy, gestern Abend die Ablehnung des Austrittsvertrags im Unterhaus. Das war die schlimmste Niederlage einer britischen Regierung seit fast 100 Jahren. Heute Abend stellt sich die Regierung einem Misstrauensvotum. Theresa May wird heute die Unterstützung finden, die ihr gestern gefehlt hat. Wie kommt das?
Ja, also Theresa May behauptet nach wie vor, dass sie das durchstehen muss. Dieses Misstrauensvotum, das kommt von der Labour-Seite, also von der Opposition. Insofern ist es zu bezweifeln, ob das gelingt, denn viele konservative Abgeordnete, sie sind ja verzweifelt und wissen auch nicht, wie es weitergeht, aber sie werden da kaum mit Labour stimmen. Dann sind wir morgen nicht viel weiter und Theresa May wird dann versuchen, vielleicht mal andere Variante zu finden, um diesen Deal zu retten, wobei man sagen muss, es fehlte dann 100 Stimmen, mehr als 100 Stimmen muss sie dann noch dazu kriegen, um diesen Deal zu retten. Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Herr Görner, ein Blick in die Zeitungen von der Insel liest sich wie eine Vorankündigung der Apokalypse. In meiner Übersetzung jetzt, sie kämpft um ihr Leben. Daily Mail, kein Deal, keine Hoffnung, keine Ahnung, kein Vertrauen. Daily Mirror, eine vollständige Erniedrigung. Daily Telegraph, May erleidet eine historische Niederlage. Die Times. Da Sie ja auch Literaturwissenschaftler sind, Herr Görner, leiten solche Überschriften nun das Schlusskapitel ein oder doch eher den Moment der Wende zum Guten?
Also ich denke, man kann vom Begriff der Krise ausgehen. Krise ist ein Tief und ein Höhepunkt. Und ich denke, es ist natürlich auch die Stunde der Übertreibungen. Das heißt, irgendwann muss sich das Parlament, und ich meine das Parlament, besinnen. Und zwar auf sich selbst. Wenn das Parlament den Fehler nicht wiederholt, den es bei der Vorbereitung für das erste Referendum begangen hat, nämlich nicht wirklich klar zu machen, welche verfassungsrechtliche Bedeutung ein Referendum hat, wenn das Parlament in der Lage ist, sich sozusagen auf irgendeinen Kompromiss hin zu einigen und diesen Kompromiss dann auch der Regierung zu offerieren, dann wäre das, glaube ich, ein entscheidender Schritt nach vorne. Und ich denke, irgendwann werden wir dann auch diese ganzen wunderbaren Überschriften vergessen können. Es muss weitergehen und das weiß natürlich auch May, das weiß die Regierung, das weiß aber auch das Parlament. Und ich denke, wenn wir jetzt von Labour den Vorstoß haben in Richtung Misstrauensvotum, dann ist ja das im Grunde das Erste, was wir wirklich vernünftigerweise von Corbyn hören. Corbyn ist ja selbst in einer Zwangslage, das darf man ja nicht vergessen.
Wir haben noch viel Gelegenheit, alle möglichen Dilemmata, ist das die richtige Plural? Dilemmata?
Ja.
Ja, danke, auszuforschen. Aber Frau McElvoy, in der Theorie hört sich das gut an, was Herr Görner gerade gesagt hat, aber praktisch, können die das?
Können Sie was?
Können die das einfach mal sich zusammenraufen und der Vernunft folgen und vielleicht doch mal im nationalen Interesse miteinander reden und nicht nur immer gegeneinander stänkern? Ja,
man kann nur davon träumen, aber ich glaube, das ist sehr schwierig. Es ist richtig, Herr Dr. Gönner hat recht, es ist eine Zwangslage auch für Jeremy Corbyn. Er ist kein großer Befürworter der EU. Er will kein zweites Referendum. Er will eine große Wahl, das würde heißen Neuwahlen. Die Konservativen wollen das absolut nicht. Ich würde sagen, wenn es überhaupt so einen Kompromiss gibt, dann wäre so in diese Richtung, dass man innerhalb des Vereins bleibt und dass Labour-Abgeordnete mit Konservativen zusammenstimmen und sagen, das ist dann sozusagen das sanfteste Brexit, das man sich vorstellen kann. Damit sind die Hardline-Brexiteer, sie sind überhaupt nicht damit zufrieden, aber man würde das mal vielleicht testen. Und zurzeit muss man einfach sehen und man muss sozusagen Schritt für Schritt gehen und sehen, wo liegen jetzt die Mehrheiten. Wir wissen, dass es eine Mehrheit gegen diesen Deal ist, aber wir wissen nicht, wofür es eine Mehrheit gibt. Und das ist natürlich diese große Problematik, die wir vor uns haben.
Vielleicht wissen wir am Montag mehr. Was will Theresa May? Frau McElroy, haben Sie irgendeine Idee? Ich meine, überleben, das kann sie wirklich gut. Aber wohin geht es jetzt? Jeder normale Regierungschef wäre nach so einer Pleite sofort zurückgetreten. Sie ist eine Überlebenskünstlerin, wie sie die politische Welt noch nicht erlebt hat. Was will sie? Wo geht sie hin?
Ja, also sie glaubt und man kann sehr nicht abschreiten, dass sie sehr stur ist. Sie macht weiter und immer weiter, auch wenn so viele im Parlament gegen sie sind oder gerade deswegen, muss man sagen. Sie sieht das als ihre Pflicht, weiterzumachen. Es gibt da sehr wenig in den eigenen Reihen, die jetzt gerade in dieser Situation diesen Posten unbedingt jetzt haben wollen. Dann wird sie sagen, okay, diese Mehrheit, es gab nicht für meinen Deal. Nach 2 Jahren kann man sagen, das ist eigentlich, sie hat ja wirklich eine große Niederlage erlitten. Das kann man nicht vergessen. Aber sie wird dann sagen, wofür gibt es eine Mehrheit? Vielleicht dann mehr so in Richtung dieses Agreement in einem Zollverein zu bleiben. Das Problem ist, sie hat versucht, zwischen Brexit und Nicht-Brexit zu verhandeln. Sie hat sozusagen das Schlimmste von beiden Welten in diesen Deal gehabt. Wenn sie jetzt sagt, okay, jetzt habe ich noch eine gute Idee, sie muss da auch erklären, warum es so gut ist und warum sie denn vorgestern für eine ganz andere Lösung war. Und ich glaube, dass nach den Wochen, das wird klar sein, man kann da natürlich ein Wunder nicht ausschließen, dass sie auch wirklich an ihre eigene Kraft und Autorität Woche für Woche dann zurückgeht. Und da kommt, ob sie es will oder nicht, irgendwann mal vom eigenen Kabinett ein Ruf, dass sie sich überlegt, ob sie weitermachen soll.
Na gut, Zollunion, das ist ja ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Da haben wir am Kontinent viele Erfahrungen mit dem deutschen Zollverein und die italienischen Zollvereine vor den jeweiligen nationalen Einigungen. Nur das reicht ja heutzutage nicht mehr. Und das, was im Moment auf dem Tisch liegt, also dieser gestern abgelehnte Deal, ist ja etwas wie eine nach heutigen Bedürfnissen ausgestaltete Zollunion. Da gehört eben noch viel mehr dazu. Da gibt es diese ganzen Produktstandards, Sicherheitsstandards, legale Anpassungen, Angleichungen und so weiter. Alles, was im 19. Jahrhundert ja auch schon ein wenig nötig war, aber nicht annähernd in dem Umfang, wie es heute nötig ist. Und das ist ja abgelehnt worden, nicht? Und dann hört man immer diese Begriffe Norwegen, Norwegen Plus und so. Aber das ist ja alles viel, viel unattraktiver als erstens das, was die Briten hätten behalten können oder das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und keine Zollunion wird das Problem lösen können der nordirischen Grenze, wenn Großbritannien da nicht mitspielt und diesen Fetisch der Landesgrenze aufgibt. Also ich fürchte, außerdem müssen das ja dann 27 europäische Regierungen ja auch nochmal absegnen. Also wir sind ja auch nicht Verfügungsmasse des Wunschzettels des britischen Parlaments, muss man jetzt auch mal sagen. Also die Geduld ist ja schon sehr langwierig gewesen. Barnier hat ja auch monatelang gesagt, erklärt doch einfach, was ihr wollt, dann können wir drüber reden. Und dann kamen immer diese Leerformen.
Da können wir Nein sagen.
Ja, genau. Ja.
Wie findet eigentlich die Europäische Union diese Idee mit der möglicherweise dauerhaften Zollunion, falls es keine Lösung für die nordirische Grenze gibt? Eigentlich ist das ja für die Europäische Union nicht das, was sie wollte. Sie wollte nur, dass Nordirland so eine Art Sonderwirtschaftszone wird und in der Zollunion drin bleibt. Wenn das ganze Königreich drin bleibt, dann haben die Briten ja alle Vorteile, die sie eigentlich haben wollen.
Wobei man sich eines bedenken muss, dass man viel zu spät, britischerseits, viel zu spät auf die irische Frage eingegangen ist. Mhm. Man hat das ja zunächst einmal Brüssel überlassen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Es war Brüssel, wo sozusagen die Frage nach dem, was in Irland passiert und im Verhältnis zu Ayr und Ulster, dass es überhaupt thematisiert worden ist. Und das bedeutet, dass in einem ganz entscheidenden Punkt dieser ganzen letzten zwei Jahre hat ja eigentlich die britische Diplomatie die Karten aus der Hand gegeben, beziehungsweise gar nicht gesehen, was in diesen Karten ist. Die irische Frage ist eben etwas, was zutiefst europäisch ist, und das hat man seitens Whitehalls einfach nicht akzeptieren wollen.
Ich glaube, die Briten haben verkannt, dass Irland ein vollberechtigtes Mitglied der Europäischen Union ist und dass das für uns eine Rolle spielt. Das hat man, glaube ich, einfach aus habitueller Irlandverachtung seit 1000 Jahren ungefähr nicht sehen wollen.
So ist es.
Ist das so? Naja, da sind Sie einig. Ich aber nicht. Ich finde das überspannt. Ich finde es so ein bisschen, ja, auf einmal war Irland dann so wichtig für die EU. Wenn Sie sagen, es ist nicht attraktiv, in einer Zollunion zu bleiben. Das ist der Grund, warum wir dann zu viel von diesem Konzept aus dem 19. Jahrhundert, wie Sie früher sagten, warum wir in diese Richtung denken, ist genau, um dieses Problem zu lösen. Grenze zwischen Irland und Nordirland. Man könnte genauso gut und so schlecht sich vorstellen, dass wieder mal zwischen sozusagen Bayern und Berlin irgendwo mal eine harte Grenze liegt. Es ist nicht denkbar und London weiß das. Dass es nicht denkbar ist. Und das ist sozusagen für Theresa May und für die Verhandlungen eine große Last gewesen. Sie haben das nun doch sehr ernst genommen.
Ja gut, aber das war ja auch der Grund für den Backstop, dass man sagt, wir handeln einen Handelsvertrag aus, das ist ja de facto dann die Zollunion, aber für den Fall, dass wir in den zwei Jahren nicht damit fertig werden, weil das eben heute zu kompliziert ist, fügen wir eine Notfalllösung, diese Auffanglösung, Backstop heißt auf Deutsch Auffanglösung, zu. Und das ist eben, das ist ja so eine Art nationales Sanktuarium, so eine Bundeslade für die britische Nation geworden.
Aber eigentlich doch nur für die Tories, denn wenn Labour an die Macht käme, die wollen ja eine Zollunion.
Ja, die Tories wollen es ja auch. Sie wollen nur sozusagen diese Rückversicherung nicht, die den jetzigen Zustand dann sozusagen ad calendas graecas weiterführt, also ohne Termin. Und dann gibt es überhaupt keinen Zwang mehr, sich zu einigen. Das heißt, dann kommt dann irgendein ein Übergangszustand, in dem niemand für irgendwas verantwortlich ist. Und das will die EU nicht. Das finde ich auch vernünftig, dass sie das nicht will. Und natürlich, man kann jetzt diesen Backstop noch irgendwie zeitlich tiefen staffeln und so weiter. Man kann noch mal Garantien und Letters of Intent schreiben und all diese Dinge und sagen, wie Tusk ja schon verkündet hat, niemand in der EU hat große Lust, auf diesen Backstop zurückzugreifen. Also große Lust ist gering gesagt. Niemand hat die geringste Lust, darauf zurückzugreifen. Und ich glaube, dass das propagandistisch hochgespielt worden ist, das Thema. Ich glaube, die EU will ja genauso wenig diese Grenze.
Ich würde sagen, von beiden Seiten. Denn ja. Wir müssen da viel pragmatischer auf beiden Seiten hier, ich sage das so, auf beiden Seiten, nicht so im Sinne vom Argument, ich meine in London, so wie in Brüssel oder Berlin oder Paris, man muss da eigentlich viel pragmatischer an die Sache herangehen. Und wenn man diese Backstop, diese Auflösung als zur zweites Argument gegen den Brexit anwendet, dann kommt man einfach nicht weiter. Für wenn man sagt, das ist unattraktiv, ist es nicht unattraktiv für die viele Wähler, die für den Brexit gestimmt haben. Und wie können Sie da nicht vergessen, so schwierig es ist, irgendetwas zu liefern, was das sozusagen dem Brexit gemäß und richtig ist, aber die uns da nicht zurücksetzt, es sei denn in der Frage von Irland oder es sei denn in der Volkswirtschaft und unsere andere Beziehung zu Europa. Und das ist wirklich eine sehr schwierige Lage, muss man sagen, nicht nur für Theresa May. Es ist überhaupt eine denkbare Lösung, wird sehr schwierig sein.
Also in der Debatte gestern im Unterhaus wurde ja immer wieder angesprochen, die Situation der Briten, die in Europa leben, etwa 1,5 Millionen, und der Europäer, die in Großbritannien leben, etwa 3,5 Millionen. Und dass man diesen Menschen natürlich auch eine gewisse Sicherheit geben muss und dass die ein Recht haben auf ihre Existenz. Und da wundert es mich schon, wie so etwas wie ein Backstop, was sehr, sehr technisch, technokratisch geradezu klingt, sich so symbolisch aufladen kann. Und ich sage noch eins dazu. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und wir haben mitten in der Freien und Hansestadt Hamburg eine Zollgrenze. Der gesamte Hafen ist nämlich Zollausland und dann müssen Sie durch den Zoll durch, wenn Sie da rein wollen oder wenn Sie wieder raus wollen. Da stehen halt Leute in Uniform rum. Ja, na und? Kein Hamburger stört das. Warum kommen die Briten und die Iren damit nicht klar?
Ja, weil sich dahinter etwas ganz anderes verbirgt. Und ich denke, das, worauf Herr Seib vorhin angespielt hat, das ist exakt der Punkt. Es ist im Grunde nicht die Frage Zollunion in dieser Hinsicht, was Irland angeht, sondern es ist die Frage, wie man sich seitens Londons gegenüber Dublin verhält. Das ist doch ein Grundproblem, das uns seit wirklich fast einem Jahrhundert quält. Und das ist durch diese Diskussion eigentlich erst wieder nach oben geschwemmt worden. Und die Ideologisierung, die bei dem Ganzen eine entscheidende Rolle spielt, widerspricht eben genau dem geheiligten Prinzip des Pragmatismus, der ja irgendwo verschwunden ist. Eine pragmatische Diskussion über diese ganzen Fragen hat einfach in England zumindest nicht stattgefunden. Ich gebe auch Anne McElroy natürlich recht in dem Sinn, wir haben auch uns in einer gewissen europäischen Ideologie in dieser Hinsicht vielleicht verstrickt, aber man darf ja auch eines nicht vergessen, diese Gesamtdiskussion ist vom Zaun gebrochen worden durch dieses Referendum. Es ist ja kein EU-Problem gewesen, sondern wir haben eine Situation, wo sich ein Mitgliedstaat der EU, nämlich Britannien, in eine selbstverschuldete Unmündigkeit manövriert hat.
Ein Blick zurück auf das Referendum vom 23. Juni 2016. Eine Volksabstimmung ist ja sozusagen der heilige Gral der Demokratie. Aber dieser Gral hat ja ein paar Dellen. So wurden die Briten nicht aufgefordert, sich zu entscheiden. Sie sollten der Regierung nur einen Ratschlag geben. 13 Millionen Wähler blieben zu Hause. 16 Millionen wollten in der EU bleiben. 17 Millionen wollten raus. Nun gibt es den Unterschied zwischen einem Rat und einer Entscheidung, zwischen einem Wunsch und einem Willen. Alles, was dann folgte, war eine Interpretation dieses Ergebnisses durch die Politik. Und diese Politik lässt bis heute also keinen Plan erkennen, sondern nur rote Linien. Das Parlament ließ sich durch das Referendum entmachten und wurde erst durch einen Gerichtsbeschluss wieder in seine Rechte eingesetzt. Im Parlament gibt es zwei Parteien, Tories und Labour, die beide den Brexit wollen, aber nicht zusammenarbeiten, nicht mal im nationalen Interesse. Das wirkt für mich nicht wie eine politische Krise, sondern wie eine Krise des politischen Systems. Hätte man nicht, bevor man das Volk abstimmen lässt oder wenn man demnächst es wieder abstimmen lässt, in einem möglicherweise zweiten Referendum, hätte man da nicht einen klaren verfassungsmäßigen Rahmen schaffen müssen, der einem ganz exakt die Regeln erklärt, welches Quorum, welche Mehrheiten brauchen wir, um etwas entscheiden zu können?
Ja. Das ist genau der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Es war ein Grundversagen des Parlaments, beim ersten Referendum sozusagen die Terms of Reference nicht wirklich klar formuliert zu haben. Und es ist das Problem, in dem sich Britannien befindet. Wir haben nun mal bekanntermaßen keine geschriebene Verfassung, sondern wir haben ein anderes System von Verfassungsbewusstsein. Aber da ist eben entscheidend, dass das Hauptorgan dieser Quasi-Verfassung, nämlich das Parlament, die entsprechenden Richtlinien definiert. Und wenn es zu einem zweiten Referendum kommen sollte, ich glaube, dann wird man schon gelernt haben, dass es entscheidend ist, diese Parameter festzulegen.
Also meine Frage. Ja, es war nicht nur ein Ratschlag. Man muss das, ich glaube, das war so ein bisschen für mein Verständnis so ein bisschen falsch formuliert. Denn alle Parteien haben dieses Referendum befürwortet. Das kann man nicht vergessen. Also jetzt sprechen ja viele, also reden viele, als ob sie das nicht gebilligt haben. Aber sie haben es gebilligt. Sie haben gesagt, oder David Cameron als Premierminister hat gesagt, das war einmal in einer Generation, also eine Sache von einmal in einer Generation. Er hat nicht gesagt, ja, gibt uns mal einen Rat und dann können wir es vergessen.
Steht Advice drin. Ich habe mir den Text nochmal durchgelesen. Es steht Advice drin, das heißt doch Rat.
Das ist aber im Englischen und wenn Sie sagen, ja, ich muss nur noch ein Wort dazu, damit Sie nicht alle miteinander übereinstimmen. Nur, wenn Sie sagen, ja, es sind 13 Millionen sind zu Hause geblieben, das ist ein Referendum, fast 70% der Briten teilgenommen haben. Und das ist ein sehr, sehr hoher Anteil. Und es gibt zurzeit ein bisschen einen Versuch, weil das alles so schwierig ist. Und man muss nur wirklich sehr hart arbeiten und vielleicht viel fantasievoller denken, um eine Lösung zu finden. Wenn man das nur sozusagen durch diese Prismatik macht, zu sagen, ja, das war schon eh ein Fehler. dann glaube ich, wir kommen nicht weiter. Denn das ist auch gegenüber den vielen Menschen, die für, also mit wirklich guten Willens für diesen Brexit gestimmt haben, die gehören jetzt auch in diese Debatte. Wenn wir sie draußen bleiben, dann auch wenn wir ein zweites Referendum haben, dann wird es dann nochmal verloren gehen. Die Stimmung im Land wird noch miese. Das kann man nicht nur immer dieses Gespräch an die Menschen richten, die für einen Verbleib gestimmt haben.
Das sehe ich offen gestanden genauso, also beziehungsweise ich finde das sehr überzeugend, was Frau McElroy sagt. Also Advice ist im Englischen natürlich ein etwas stärkerer Begriff als der Ratschlag im Deutschen. Das hängt ja auch mit unterschiedlichen Rechtstraditionen zusammen. Ich wollte nur zur Klärung nochmal zum Verständnis fragen, Frau McElroy, also wenn ich das richtig verstehe, in dieser nicht geschriebenen britischen Verfassung gibt es ja nicht die Volkssouveränität. Das ist ja eine Sache, die die Französische Revolution erfunden hat und die dann in die geschriebenen kontinentalen Verfassungen übergegangen ist. Also Legitimationsquelle ist das Volk, die Staatsgewalt geht vom Volk aus, heißt es im Grundgesetz. Der englische Souveränitätsbegriff, der ja im 17. Jahrhundert unter anderem von Thomas Hobbes entwickelt wurde, sagt ja, das Parlament ist souverän. Mhm. Eigentlich gibt es in England eine Parlamentssouveränität. Und insofern ist ein Plebiszit, das ja auch die Französische Revolution erfunden hat und was dann im 19. Jahrhundert so problematische Figuren wie Napoleon III. Verwendet haben, und dann später Mussolini.
Er kann vielleicht helfen.
Ja, gut, aber das ist ja eigentlich systemwidrig.
Ich weiß, worauf Sie sich beziehen, und Sie haben zum Teil recht. Diese Volkssouveränität, das gehört da viel mehr sozusagen in der kontinentalen Sinne, in der europäischen Tradition, als in der britischen. Aber wenn wir sozusagen mit Zitate aus der Geschichte spielen, dann würde ich kommen mit Badgett. Badgett war der große, wie sagt man, der Verfassungsexperte der 19. Jahrhundert, und er hat die Art und Weise, wie das Land regiert wird, da hat er als eine Fusion bezeichnet zwischen Regierung und zwischen, also was gewählt wird, also was durch das Volk und wie das Volk sich ausspricht. Und diese Spannung, es ist ein Spannungsfeld, wie es in alle Demokratien gibt, in Deutschland an anderen Stellen, aber es gibt sie halt natürlich in jeder Demokratie. Es ist nicht so klar, dass man sagen kann, ha, jetzt muss das Parlament entscheiden, Volkssouveränität, das ist auch nicht unwichtig in dieser Sache. Wenn man sagt, wir wenden uns an das Volk, dann muss man das vielleicht nicht so, also nach jedem Wort sagen, ja, okay, das Volk hat recht gehabt, aber man muss das irgendwie mit einbeziehen. Und so ist unser System, ist eine ungeschriebene Verfassung, es ist auch eine Fusion.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Also aus meiner sparsamen Kenntnis der englischen Geschichte kommt mir das völlig plausibel vor. Und ich glaube auch, dass man nicht gut beraten ist, Referenden dann nach so kurzer Zeit schon wieder zu wiederholen. Denn das ist ja das Problem des Referendums, dass sie anders als Wahlen ja immer einen Besiegten haben. Bei den Wahlen kann man sagen, das Spiel geht weiter und die nächste Runde eröffnet die neuen Chancen. Darum sind ja auch Wahlniederlagen so erträglich, wegen dieses zyklischen Prinzips. Und das ist ja auch das, was Referenden so problematisch macht, dass es da immer ums Ganze geht und man es eigentlich nicht einfach zurückdrehen kann, weil man sich lächerlich machen würde. Vor allem, weil, wenn es dann andersrum ausgeht, die jeweils unterlegene Seite dann immer sagt, ja Moment, wir hatten ja eigentlich schon gewonnen. Und deshalb sage ich als Außenbeobachter, ich verstehe die britischen, also die Vorbehalte gegen ein zweites Referendum jetzt nicht pragmatischen, sondern eigentlich fast schon aus völkerpsychologischen Gründen, dass das eine Gefahr möglicherweise ist für den inneren Frieden.
Mhm. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass zum Beispiel die Weimarer Republik mit durch Referenden kaputt gegangen ist. Es ist ja nicht unbedingt so, dass Britannien besonders referendumserfahren wäre. Das muss man auch mal sagen. Und ich komme immer wieder, das ist jetzt fast zum Mantra geworden, ich komme immer wieder auf das Problem zurück der Vorbereitung dieses ersten Referendums. Das ist das Defizitäre gewesen. Und man hätte sich ja mal britischerseits ein bisschen orientieren können, wie andere Länder Referenden durchführen. Also ich nehme jetzt nur mal in Klammern Schweiz, großes Ausrufungszeichen. Die Art, wie die Bevölkerung, wenn sie schon gebeten wurde, sich zu äußern, informiert worden ist, das spottet im Grunde aller Beschreibung.
Aber das ist jetzt die Klage, Herr Görner, über verschüttete Milch. Jetzt sind wir im Jetzt und müssen aus dem jetzigen Zustand raus. Und da hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gerade jetzt, ich glaube im Verlauf dieser Sendung, ist die Meldung rausgekommen, gesagt, sie fordere jetzt noch ein zweiteres Referendum. Und wir wissen ja auch, was die Schotten machen. Wenn es denn tatsächlich zu einem harten Brexit kommt, dann wird es ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland geben und möglicherweise den Bruch des Vereinigten Königreichs.
Ich würde in Gegenwart einer Schottin jetzt nichts sagen, sondern das Ganze der Anne überlassen.
Ja, Frau McElroy, dann dürfen Sie jetzt das alles kommentieren. Tut mir leid, Sie sind einfach näher dran an der Quelle.
Mein schottischer Herkunft steht hier mit im Spiel, aber ich spreche natürlich nicht für alle Schotten in
diesem. Also der Economist an sich ist ja auch unverdächtig, irgendwie den Brexit promotet zu haben, sollen wir auch mal zur Ehrenrettung schnell mal sagen.
Ja, kann man nicht sagen. Und meine Kritik, das kommt ja natürlich nicht von dieser Ecke. Ja, Brexit ist ein tolles Ding. Ja, müssen wir ja noch mehr machen und ja noch öfter wählen. Ich habe nur so, wie Sie vielleicht mal die Hörer von mir so ein bisschen erfahren, so ein bisschen, ich bin allergisch gegen dieses von oben herab Denken. Ich glaube, dass die Wähler sie wussten ganz genau, was sie gemacht haben. Sie wussten nur nicht, was sie dann bekommen. Und wenn man sagt, das war schlecht vorbereitet, das glaube ich ja also nicht. Ich meine, das war natürlich, wie kann man sagen, wenn man das in Detail geht, dass viele Argumente nicht sehr gut, nicht so solid waren. Aber ja, ich musste lachen, wenn da sagt jemand, sorry, ich habe den Namen nicht gehört, in der Runde, also viele Referenden in Europa, das wird auch mal einmal gewählt, dann noch einmal gewählt, bis das Ergebnis sogenannte richtige ist. Referenda sind für alle Länder schwierig. Ja? Und in der Schweiz hat man das mal manchmal so gemacht, dass man ein Referendum durchführt und dann das doch nicht da umgesetzt hat, wofür man die Mehrheit gestimmt hat. Die sind überall schwierig. Das ist ein Grund, Referenda zu vermeiden, wo es überhaupt möglich ist.
Ja, Referenden und Wahlen sind eben etwas fundamental Unterschiedliches. Ja. Das muss man einfach festhalten.
Meines Erachtens auch.
Ja, Wahlen sind für die repräsentative Demokratie da. Und Referenden sind eine Form von direkter Demokratie. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Verfassungssysteme. Und insofern ist es auch kompliziert, die miteinander zu verbinden. Das eine ist sozusagen Edmund Burke und das andere ist Jean-Jacques Rousseau. Und das passt bekanntlich nicht zusammen.
Und die Schweizer haben auch viele, viele Jahre geübt mit ihren Referenten und haben auch ein komplett anderes Regierungssystem als die meisten anderen Länder. Also man muss das dann, glaube ich, wahrscheinlich auch im Zusammenhang sehen. Es diskutieren hier im SWR2-Forum zum Thema die gespaltene Insel. Wie verlässt Großbritannien die EU? Professor Dr. Rüdiger Görner vom Zentrum für britisch-deutsche Kulturbeziehungen. Dr. Gustav Seibt, Historiker und Publizist. Er arbeitet bei der Süddeutschen Zeitung und die Journalistin Anne McElroy vom britischen Nachrichtenmagazin The Economist und ab und zu auch mal für die BBC, Frau McElroy, oder?
Ja, stimmt.
Radiokollegin.
Ja, das stimmt.
Sehr schön.
Zurzeit auch.
Wir reden ja immer über die Briten und Großbritannien und was da so passiert. Die EU hält, sagen wir mal, qualifiziert still. Aber man denkt natürlich stark nach. Was könnte denn die EU jetzt noch tun? Kann sie überhaupt in irgendeiner Form etwas geben oder nachgeben?
Ich glaube, sie kann, das ist ja auch das, was gegenwärtig erwartet wird, sie kann sich äußern zum Zeitrahmen. Ich glaube, das ist das Äußerste, was gegenwärtig möglich ist. Wobei jeder weiß, dass eine Ausdehnung über den 1. Juli nicht vorstellbar ist. Denn das würde bedeuten, dass die Europawahlen sozusagen in einer Weise ablaufen würden, wo Britannien, wenn es denn später austritt, gewissermaßen mitbestimmen kann über etwas, was dann aus britischer Sicht obsolet wäre.
Also am 23. bis 26. Mai wird gewählt, die Europawahl. Und wenn die Briten dann immer noch drin sind, wenn Artikel 50, dieser Austrittsvertrag, wenn das verlängert wird, dieses Verfahren, dann werden britische Abgeordnete ins Europaparlament gewählt, wo sie dann später ihr Land aber nicht mehr repräsentieren können, weil das ist dann weg.
Sie werden vermutlich gar nicht gewählt, sie werden entsandt, weil wenn England wählen wollen würde, müsste es ja längst Wahlvorbereitungen treffen. Mir ist nicht bekannt, dass das im Moment passiert. Also auch so eine Wahl vorzubereiten ist ja ein technisch relativ aufwendiger Vorgang. Und man kann ja Abgeordnete entsenden, das haben neue Mitglieder immer gemacht. Das war bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch beim EU-Parlament so. Das war ja eine Zeit lang gar nicht direkt gewählt, sondern eben entsandt. Also ich glaube, das ist eine Hürde, die man überwinden könnte. Es ist nur all das ohne Ziel relativ vergeblich. Also Zeitrahmen ist gut und schön, wenn man weiß, wofür. Mhm. Aber wenn man nicht weiß, wofür, also was eigentlich das Verhandlungsziel ist, und das war ja die Idee des Backstops, wir haben ein Ziel, das ist in diesem sogenannten Deal jetzt festgelegt und dieses Ziel muss ausgestaltet werden. Also das ist ja so ein bisschen wie der deutsch-deutsche Einigungsvertrag, der, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Seiten hatte. Darum geht es ja eigentlich. Also die deutsche Wiedervereinigung war ja ein sehr vergleichbarer administrativ-staatsrechtlicher Vorgang, dass man zwei völlig unterschiedliche Systeme koordiniert auf neue Weise. Und das muss man eben jetzt zwischen Großbritannien und der EU auch. Es ist eine Trennung, aber zugleich eine Neukoordination. Und das heißt, da müssen Hunderttausende von Vorschriften, viele auch nur mit Copy and Paste angeglichen werden, aber einige eben auch neu ausgeglichen werden. Und das braucht Zeit, das braucht Fachleute, das braucht guten Willen und so. Und dafür braucht man einen Zeitrahmen. Und nur dafür ist der Backstop ja gedacht. Und ich weiß nicht, ob das in England so durchgedrungen ist, dass eigentlich der Backstop gar nichts anderes soll, als sozusagen eine zeitliche Demarkationslinie, die uns zur Einigung anhält, festzulegen.
Wenn jetzt.
Ja, okay, entweder man versucht bis oder vor 29. März eine Übergangslösung zu finden, oder man sagt immer wieder, wie doof die Briten sind, ja, und dass sie nichts kapieren, ja. Also, das ist, aber wir sind sozusagen, das ist dann, und das ist auch verständlich, nicht immer richtig, aber verständlich. Und, aber ich finde.
Aber nicht in dieser Runde.
Wir haben niemand hier vom Ton gesprochen, ja. Es sind immer Schuld und Sühne im Gespräch. Und ich fand das zum Beispiel nach dem Gespräch von Theresa May mit Angela Merkel am Wochenende, ich will das nicht so sagen, dass Merkel gesagt hat, ja, okay, wir helfen euch, wir machen alles gut und Backstop, Schmackstop, doesn't matter. Das hat sie nicht gesagt, ja, das war so ein bisschen, das kam da so hier raus in den Medien, aus dem Angela Merkel auf eine zur Rettung kommt und das stimmt nicht. Aber der Ton aus Berlin ist jetzt etwas anders und vielleicht ein bisschen mehr hilfsbereit wie früher und das finde ich auch gut so. Peter Altmaier hat diese schöne Phrase und er versteht die Briten ganz gut. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, hat da gesagt, wir müssen eine Denkpause machen. Und er hat sich dann für diese Denkpause so im Sinne ausgesprochen. Wir wissen, dass ein harter Brexit wirklich sehr schlecht ist. Wir müssen das unbedingt vermeiden. Am schlimmsten ist es für die Briten. Mache ich mir nichts vor. Das ist wirklich für uns, es ist schlimmer, als es für Frankreich oder Deutschland ist. Aber es ist tatsächlich, es ist nicht gut für Europa. Mhm. Und vor allem, wir sind jetzt in Zeiten, wo die Volkswirtschaften in vielen Ländern schwächer ist wie früher. Das soll man auch nicht vergessen. Und ich glaube, wir können das vermeiden. Aber dann, ich habe da früher so vielleicht optimistisch von einer erneuten Fantasiekraft gesprochen. Wenn wir immer nur sagen, the backstop is the backstop is the backstop, da kann man sich vorstellen, dass wir dann doch sozusagen als Betriebsunfall uns am 29. März entgegenkommt. Und das würde ich wirklich sehr, sehr bedauern.
Das wäre die Ableitung von Brexit ist Brexit.
Brexit ist Brexit, braucht auch keine Lösung. Brexit heißt Brexit,
genau.
Hieß, wir werden aus der EU austreten.
Ja.
Und das ist vielleicht nach wie vor die Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist, was danach kommt. Und da gebe ich meinen Kolleginnen darin völlig recht. Wir waren dafür unvorbereitet und wir leiden jetzt sozusagen unter dem Ergebnis dieser Unbereitschaft, uns früher mit den Tatsachen zu konfrontieren.
Die Briten leiden ja auch unter der, wie Sie es empfinden, harten Haltung der Europäischen Union. Haben Sie gewisse Hoffnung, dass sich vielleicht da so ein Vermittler einschleicht? Es gibt Erwartungen oder Hoffnungen, die sich an Deutschland richten. Merkel spricht mit May. Leo Varadkar, der irische Premierminister, war kürzlich bei der CSU-Klausur in Bayern. Und Alexander Dobrindt, der ist CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, der schlug jetzt auch vor, die Deutschen sollen doch einfach da mal ein bisschen aktiver werden. Man fürchtete nun gleich, damit würde Michel Barnier, der Chefunterhandler, entmachtet. So war es wahrscheinlich nicht gemeint. Haben Sie Haben die Deutschen vielleicht das Talent und gibt es die Erwartung, dass wir da versuchen, ein bisschen die Blockade zu lösen, Frau McElvoy?
Ich habe immer große Hoffnung, dass die Deutschen, ich sage nicht nur im Sinne von helfen, sondern ich glaube, was wir manchmal, nicht in diesem Gespräch, aber allgemein, wir laufen eine Gefahr, dass wir vergessen, wie viel uns verbindet. Und das war für mich, Sie können das vielleicht mal aus meinen Positionen verstehen. Ich war so viele Jahre in Deutschland. Ich habe große Hoffnung. Ich habe dann diese Zeit des Aufbruchs in Deutschland erlebt in 1989 und danach. Und ich glaube, dass doch dort irgendwo eine Spur von Hoffnung ist. Man muss sagen, also so wie die EU sich entwickelt hat, es richtet sich ja alles durch oder über Brüssel. Und das ist manchmal für die Briten ist es nicht so erträglich. Aber man könnte sich vorstellen, nicht dass von heute auf morgen, dass die Bundesregierung sagt, ja, okay, ihr habt ein großes Problem, wir würden das für euch lösen. Das ist überhaupt nicht denkbar. Aber dass man vielleicht versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Und Deutschland als sozusagen das größte Macht, Wirtschaftsmacht innerhalb der EU und nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch sozusagen ideologisch. Da ist eine gewisse Hoffnung und vielleicht auch eine gewisse Pflicht. Aber wir können das natürlich nicht zwingen. Das muss sich dann einfach so entwickeln, dass man in Berlin sich überlegt, okay, wie können wir jetzt ein bisschen mehr machen und was würden wir dann tun? Ist es ein Brexit zu verlängern? Ist es, dass wir vielleicht in diesem Backstop-Issue wieder aktiv werden? Oder dass man einfach sagt, okay, wenn sich Merkel und May zusammentun würden, zum Beispiel in der Öffentlichkeit, das wäre so ein positives Zeichen. Aber das haben wir nicht gehabt. Wir würden so ein bisschen, ihr seid so draußen vor der Tür gelassen. Ja, wir waren nicht brav genug.
Also ich halte das für eine große Illusion. Und zwar nicht, weil wir irgendetwas gegen die Briten hätten oder das nicht tief bedauerlich fänden, dass England hinausgeht. Das ist so. Und Deutschland ist in gewisser Weise auch der Hauptverlierer dieser Veränderung der innereuropäischen Balance. Nur, wenn Deutschland jetzt anfangen würde, eine Sonderpolitik zu treiben, dann würde das zweite oder und noch vorrangige Interesse Deutschlands, und das ist einfach, dass dieser Laden nicht auseinanderfliegt, in Gefahr kommen. Also wenn Deutschland jetzt den Eindruck erwecken würde, vor allem gegenüber Frankreich, aber auch gegenüber dem kleinen Irland, wir machen das jetzt direkt zwischen Berlin und London. Das wäre der schlimmste Fehler, den die deutsche Politik machen könnte. Das würde ich leidenschaftlich bekämpfen. Mhm. Und zwar als...
Aber Sie machen das jeden Tag mit Frankreich zum Beispiel. Es gibt dann immer wieder eine Instanz, wo man sieht, Macron und Merkel irgendwie so eine Beziehung... Auch in der Finanzpolitik Sonderregel. Ja, es stimmt nicht, das ist immer nur, die Rosinen würden doch hier und da gepickt.
Na, also mit Deutschland und Frankreich, also in der letzten Zeit hat es ja nicht geklappt und es hat ja auch sehr negative Folgen gehabt. Ich meine, man ist natürlich inzwischen jetzt auch vorsichtiger geworden. Erstens seit der Flüchtlingskrise, wo Deutschland große Fehler gemacht hat durch Alleingänge oder durch Beharren auf Papierabsprachen, die das Papier eben nicht wert waren und dann eine allgemeine Opposition ausgelöst hat. Das sitzt der Regierung Merkel ja ungeheuer tief in den Knochen, die Erfahrung vom Herbst 2015. Und zweitens ist das natürlich jetzt auch ein anderes Kaliber. Also wir haben eben in den Abgrund geschaut. Das haben wir ja vor 2016 nicht. Plötzlich stand ja die Frage im Raum, wird es England möglicherweise gelingen, die einzelnen europäischen Mitglieder der Union gegeneinander auszuspielen. Das ist ja dann schrecklichste.
Nicht so gemeint, aber
Ja, aber das ist nun wir haben historische Erfahrungen auf dem Kontinent, die werden natürlich in der englischen Presse immer notorisch unterschätzt. Also das Buch von Christopher Clark, die Sleepwalker, das hat ja eine riesige, das hat uns ja nochmal dieses wirkliche Schreckbild eines chaotischen Staatensystems vor Augen geführt, wo der eine den anderen nicht wahrnimmt und wir nicht wissen, was der andere denkt. Und
die Schlafwandler. Da geht es um den Beginn des Ersten Weltkrieges.
Und das ist das, was wirklich, das ist der Albtraum für die Deutschen. Dass wir
und
noch
Sie
mal
befürchten nicht, dass sie dann auch eine Inflexibilität sich dann entwickelt Und man sagt, ja, wir wissen aus der Geschichte, wir können das nicht, es gibt gar kein anderes Variant, es ist nichts anderes denkbar. Und dass dadurch
Inflexibilität, was ganz schlimm ist, passiert,
weil man nicht so diese EU-Denken nicht gedeihlich geworden ist.
Jetzt vielleicht Herr Görner, weil er ist ja zuständig für die deutsch-britischen Kulturbeziehungen. Herr Görner, das ist Ihr Job.
Also das ist mein Job in der Tat. Es ist unser aller Job. Es ist doch offensichtlich, dass das Kapital, das sagen wir mal ganz banal, der deutschen Anglophilie, das ist etwas, was in England ja immer unterschätzt worden ist. Und das ist ja auch das, was einen vorhin darauf angespielt hat. Das scheint mir wichtig zu sein, dass man allerdings, und da bin ich ganz mit Gustav Seib, dass man vorsichtig sein muss, um sozusagen hier nicht den Eindruck zu erwecken, Deutschland kann jetzt auftreten als der ehrliche Makler. Das scheint mir problematisch zu sein. Mhm. Es sind ja Versuche gemacht worden. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was Maas versucht hat, der Außenminister in Dublin, das sind ja alles tentative Versuche gewesen und das soll auch so sein. Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Es kann nicht sein, dass diese jetzige Situation sozusagen wieder übertragen wird auf bilaterale Problematiken. Mhm. Whitehall will ja seit 2010 den Bilateralismus verstärken. Das ist ja eine erklärte Absicht gewesen vom Foreign Office. Es gab Mittel für den Foreign Office, die freigestellt worden sind, um Bilateralitäten weiter zu stärken, aufzubauen. Das war schon 2010 eine problematische Sache und eine waghalsige Sache, weil man auf diese Weise ja auch schon versucht hat, eine gemeinsame europäische Politik auszuhebeln. Die andere Sache ist, dass wenn wir von der jetzigen Verhandlungssituation ausgehen, ist es in der Tat Brüssel, wo sozusagen die entscheidenden Dinge verhandelt werden müssen. Es kann nicht sein, dass jetzt sozusagen welche Bilateralitäten auch immer im Vordergrund stehen. Und ein weiteres: Deutschland hat bekanntlich, Herr Seib hat darauf angespielt, hat bekanntlich ein Trauma und das heißt Sonderweg. Die Sonderwegsituation hat sich allerdings jetzt verkehrt. Wir haben im Moment Britannien in einer Sonderwegsituation. Und das ist so problematisch. Das ist so schwierig.
Es geht vor allem auch technisch nicht. Ich meine, die Brexiteers haben ja 2016 behauptet, wenn sie mal raus sind, dann schließen sie wunderbare individuelle Handelsverträge. Mhm. Und dann musste, ich weiß nicht, wer es war, Herr Fox oder Herr Gove oder wie auch immer, also Leute, die halt auf Experten nichts geben, wie sie uns ja mitgeteilt haben, die mussten dann lernen, dass der Sinn der EU unter anderem darin besteht, dass wir keine individuellen Handelsverträge mehr abschließen. Dafür ist die EU gegründet worden. Genau. Und sie haben also gedacht, sie verlassen nicht nur die EU, sondern sie zerstören auch die EU. Das war eigentlich der Glaube der Brexiteers, weil sie sich nicht klar gemacht haben, dass die EU existiert. Und sich immer nur über sie lustig gemacht haben, als sei das einfach so eine Quasselrunde in Brüssel. Nein, wir haben die EU gegründet, um keine individuellen Handelsverträge mehr abzuschließen, sondern nur noch in Gruppe. Und das kann Deutschland beim besten Willen. Selbst wenn Deutschland jetzt sagt, oh, wie schade, dass wir das nicht können wir das nicht rückdrehen. Das können wir nicht zurückdrehen. Wir haben Verträge unterschrieben. Wenn jetzt Deutschland anfängt, die Verträge zu brechen, dann ist die EU vorbei. Und das muss man einfach um Gottes Willen in England mal verstehen.
Absolut.
Es gibt keine Achse.
Ja, schon wieder dieser Ton. Lady, ich bin da nicht beleidigt, please, aber ich finde es dann schon, das wiederholt sich ja immer.
Ganz kurz, Frau McElvoy, als Modell, Sie sind gleich wieder dran.
Ich würde nur eins dazu setzen.
Lieber nicht, weil wir nämlich nur noch eine Minute haben. Und ich wollte Sie in dieser letzten Minute gerne noch mal ganz kurz fragen, wie geht's denn jetzt weiter?
Jetzt soll ich die Lösung finden.
Nein, einfach nur den Zeitplan, da wäre ich schon sehr, sehr glücklich.
Ja, es geht so.
Sie dürfen bis Montag in die Zukunft schauen.
Bis Montag. Ich kann vielleicht das bis Montag prophezeien. Danach ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Woche, dass Theresa May, sie hat nur 3 Tage, es gab ja im Parlament, es wurde von ihr verlangt, dass sie innerhalb von 3 Tagen, das ist wirklich eine sehr kurze Zeit, dass sie mit einem sogenannten Plan B zurückkommt. Ich glaube nicht, dass diese Plan B parat liegt. Sie hat das nicht in der Schublade seit 2 Jahren, leider.
Aber sie wird dann versuchen,
das Beste draus zu kriegen,
wo die Mehrheit im Parlament liegt. Und da komme ich vielleicht auf meinen ersten Satz zurück.
Lieber nicht, weil dann machen wir es einfach ein Hangover oder ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger jetzt. Wir machen nämlich weiter mit Brexit, aber Schluss mit dieser Sendung. Rüdiger Girner, Anne McElvoy und Gustav Seibt diskutierten zum Thema die gespaltene Insel. Wie verlässt Großbritannien die EU? Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Vielen Dank.